para abajo, abajo, más abajo y más abajo. Y para arriba, y para arriba, y para arriba. Todos los sueños para arriba, y para arriba, y para arriba. Y para arriba. ¡Y los manos y hacia abajo! Y para
Wutpilger, Streifzüge.
Ich hörte sagen.
Fragmente aus Politik und Kultur.
Kafkas Werk zwingt uns ständig zu neuen Interpretationen, denn es sagt etwas unermesslich Wesentliches und Grundsätzliches über den Menschen von heute und über die Welt von heute aus. Er warnt uns vor allen bisher nicht beseitigten Deformationen der sozialistischen gesellschaftlichen Beziehungen, die das Schicksal des Menschen noch irgendwelchen mystischen, durch Verstand oder menschliche Erkenntnis unbeherrschbaren Kräften ausliefern.
Vielleicht könnte man zugespitzt sagen, Kafka ist so eine Art Prüfstein. Prüfstein für Liberalität oder Repressalität eines Systems. Und global gesprochen könnte man sagen, Ende der 50er Jahre erscheint Kafka in der sozialistischen Welt. Da wird er herausgegeben, da wird er gelesen. Diese Globalaussage ist aber, wenn man näher heranzoomt, dann wiederum zu differenzieren.
Anlässlich des 80. Geburtstages von Franz Kafka fand am 27. und 28. Mai 1963 im Schloss Lieblice bei Prag eine internationale Kafka-Konferenz statt. Unter dem Titel »Franz Kafka aus Prager Sicht« hatte der tschechoslowakische Schriftstellerverband zu einer internationalen Tagung eingeladen. An dieser Tagung nahmen Literaturwissenschaftlerinnen und Literaturwissenschaftler aus der Tschechoslowakei, aus Österreich, der DDR, Frankreich, Ungarn, Polen und aus Jugoslawien teil. Es wurde gestritten um die Deutung und um den Gehalt der Texte jenes deutsch-tschechischen Schriftstellers, dessen traumartige Erzählungen bis heute als Inbegriff einer Entfremdungserfahrung gelten.
Die Kafka-Konferenz wurde im Rückblick als ein einschneidendes Ereignis innerhalb der Geschichte des Ostblocks gedeutet. Es ging darum, Franz Kafka in einen sozialistischen Kanon wieder aufzunehmen und innerhalb einer marxistischen Literaturwissenschaft neue Diskussionen über Kafka anzustoßen. Die Bedeutung der Kafka-Konferenz geht aber über literaturwissenschaftliche Debatten hinaus. Immer wieder wurde eine Verbindung zwischen Lieblice 1963 und dem Prager Frühling 1968 gezogen. Es geht also um nicht weniger als das Verhältnis von Literatur und Politik.
Die vor euch liegende Sendung will von der Kafka-Konferenz 1963 in Lieblice erzählen. Dabei geht es uns nicht so sehr um eine literaturwissenschaftliche Deutung Kafkas und um eine Behandlung seiner Erzählung und Romane selbst. Vielmehr geht es um ein Stück Geschichte des Realsozialismus. Die Kafka-Konferenz ist Teil von Entwicklungen in den 1950er und 1960er Jahren, in denen innerhalb des Ostblocks neue Wege als gangbar erschienen sind. Sie ist Teil von Versuchen, die gescheitert sind. Ob sie scheitern mussten, ist eine offene Frage. Dies ist eine Radiosendung von Lilly Helmbold und Lukas Hohlfeld. Herzlich willkommen zu einer Ausgabe der Sendereihe Wutpilger Streifzüge.
Am 28. Februar 2026 fand in der Translib in Leipzig ein Tagesseminar statt, das den Titel trug »Kafka lesen im Sozialismus – Entfremdung und Revolution«. Marie Spindler, Frieder Stange und Maximilian Huschke hatten dazu eingeladen, sich gemeinsam mit der Kafka-Konferenz von 1963 auseinanderzusetzen. Im Nachgang des Seminars haben wir uns mit Frieder und Max getroffen, um mit den beiden noch einmal über die Inhalte des Seminars zu sprechen. Frieder Stange hat Deutsch und Geschichte auf Lehramt studiert und ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Leipziger Institut für Germanistik. Er hat sich Franz Kafka über das Werk von Peter Weiß angenähert. Ihn haben wir zum Eingang der Sendung bereits gehört.
Maximilian Huschke ist aktiv in der Translib Leipzig und promovierte über den Begriff der gesellschaftlichen Totalität in der kritischen Theorie. Er beschäftigt sich auch mit der Geschichte des Realsozialismus und mit Modellen eines demokratischen Sozialismus. In diesem Kontext ist er auch auf die Kafka-Konferenz von 1963 aufmerksam geworden. Er erzählt, welche Fragestellungen eine Auseinandersetzung mit Lieblitze heute noch relevant machen.
Was kann eigentlich Literatur zu einem bestimmten politischen Projekt beitragen? Oder andersrum gefragt, welches politische Potenzial steckt eben auch in Literatur? Und die Frage wird ja in Lieblitze sehr ausgiebig traktiert und man sich dann schon die Frage stellen kann, eben eher konservative Positionen, die Kafka eben genau aus dem Grund zurückweisen, dass sie sagen, er kann eben unmittelbar nichts dazu beitragen zu der politischen Entwicklung, die wir gehen wollen. Das heißt, eigentlich eine Instrumentalisierung von Kunst, aber den Gedanken, der dahinter steckt, der hat ja schon eine gewisse Relevanz, wenn man politisch interessiert an Literatur herangeht, nämlich was steckt da eigentlich drin? Und insofern bieten die Kafka-Konferenz, genauso wie die Expressionismus-Debatte oder dieser Allunionskongress der Schriftsteller in der Sowjetunion Anfang der 30er Jahre, ja schon Orte, an denen genau diese Auseinandersetzung geführt wurde.
Aber von Anfang an. Die Kafka-Konferenz fällt in eine Zeit, in der die weitere Entwicklung des gesamten Ostblocks keineswegs als zwangsläufig erschien. 1953 war Stalin gestorben, ein Umstand, der für manche ein Grund zur Hoffnung gewesen ist.
Auf der einen Seite eine Liberalisierungstendenz, ausgehend von der Geheimrede Khrushchev, 20. Parteitag, Tod Stalins, quasi setzt so eine gewisse Entstalinisierung ein, aber auf der anderen Seite dann halt sofort dieses Umschlagen in Repression, wofür dann halt wiederum der Ungarnaufstand eigentlich steht, dass der niedergeschlagen wird und dass die Leute schon merken, okay, irgendwas verschiebt sich hier. Das heißt, man hat in den 50ern irgendwie so Schlag auf Schlag. Auf der einen Seite scheint irgendwie was möglich zu sein, eine Liberalisierung, eine Öffnung, eine Diskussion von Demokratie im Sozialismus oder ein Gestaltwandel des Sozialismus, ein Aufbrechen von alten Doktrinen und auf der anderen Seite dann ja schon auch letztlich eine politisch-militärische Durchsetzung besagter Doktrin und auch einer Hegemonie.
Dass die Kafka-Konferenz in Lieblitze zu einem politischen Ereignis werden konnte, ist nicht zu verstehen, ohne einen Blick auf die Rezeption Kafkas zu werfen. In der westlich-kapitalistischen Welt und in der staatssozialistischen Welt entwickeln sich entgegengesetzte Interpretationen von Kafkas Werk. Doch das war nicht von Anfang an eine ausgemachte Sache. Und der Streit um Kafkas Erbe beginnt schon lange vor der Blockkonfrontation.
In der Tschechoslowakei wird Kafka in den Jahren, in denen er lebt und kurz nach seinem Tod 1924, man könnte sagen, kommunistisch rezipiert. Der Heizer erscheint in einer Zeitschrift, die vom Gründer der Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei herausgegeben wird. Und dann setzt sich nach und nach eine theologische Deutung von Kafkas Texten durch und man könnte sagen, die gesellschaftskritisch interessierte Deutung zieht sich zurück. Das Feld Kafka ist nicht mehr für Gesellschaftskritik irgendwie besetzbar. Das ist erobert von Deutungen, die das, wenn nicht stillstellen, so aber doch hintanstellen. Und Kafka wird aus dem Nachlass ediert. Und die bürgerliche Wissenschaft, vor allem in theologischer Hinsicht, geprägt durch Auffassungen von Max Brod, befasst sich mit diesen Texten bis zum Zweiten Weltkrieg so ungefähr. Und während des Zweiten Weltkriegs etabliert sich vor allem in Frankreich eine existenzialistische Deutung von Texten, die jetzt nicht mehr das theologische Motiv so stark in den Vordergrund drängt, aber die existenzielle Ausgeliefertheit des Menschen in den Blick nimmt. Und man könnte sagen, der Hilflosigkeit, die den Protagonisten, zumindest den Hauptfiguren, ob sie richtig immer handlungsfähig sind, ist ja undeutlich, der Texte Kafkas zur besonderen Aufmerksamkeit verhilft. Und das ist die Rezeptionsweise, die nach dem Zweiten Weltkrieg die bestimmende ist für die Texte Kafkas und die sich verbindet mit zwei Namen, Albert Camus und Jean-Paul Sartre, die unterschiedliche Ausprägungen existenzialistischer Herangehensweise darstellen, die aber für die Rezeption Franz Kafkas in der westlichen Welt, die, man könnte sagen, Leitfiguren werden. Und Kafka ist einerseits tschechoslowakischer Staatsbürger gewesen, andererseits schreibt er auf Deutsch. Und zum Dritten könnte man sagen, ist er jetzt besonders rezipiert von Personen und Strömungen der westlichen Welt. Die östliche Welt nimmt an ihm zunächst nicht teil und rezipiert ihn auch nicht in irgendeiner Weise für sich brauchbar. Und das hat sicherlich zu tun damit, dass er Fallbeispiel und Exemplum ist in Diskussionen, die du mit den Begriffen Dekadenz, Formalismus, Subjektivismus angesprochen hast. Er tritt auf als Kronzeuge dekadenter Literatur. Dekadenter Literatur, also Literatur, die nicht den Ansprüchen des sozialistischen Realismus genügt, zunächst mal negativ gesprochen. Die Literatur ist, die einer verfallenden, spätbürgerlichen, spätkapitalistischen Welt entspringt, die notwendigerweise, weil sie dieser Welt entspringt, eine Literatur des Verfalls, der Dekadenz sein muss.
Seit 1932 galt der sozialistische Realismus in der Sowjetunion als verbindliche künstlerische Methode. Als Gegenspieler zum sozialistischen Realismus fungierte der sogenannte Formalismus, der mit den Attributen von Dekadenz und Subjektivismus belegt wurde. Dem waren Debatten in den 1920er und 30er Jahren vorangegangen, in denen innerhalb der internationalen kommunistischen Bewegung der einhellige Bezug auf den Realismus noch keineswegs feststand.
Innerhalb dieser Debatten um Modernismus, Avantgarde und Realismus war Georg Lukács eine der herausragendsten Figuren. Auch wenn das Realismusverständnis von Lukács nicht unbedingt in eins zu setzen ist mit der stalinistischen Doktrin vom sozialistischen Realismus, so hat er doch die zentralen Stichworte geliefert, auch für die realsozialistische Verdammung eines Franz Kafka in der Nachkriegszeit. Noch im Jahr 1955 stellte Lukács das Publikum vor eine Entscheidung. Franz Kafka oder Thomas Mann?
Ich finde den Text von Lukács, Franz Kafka oder Thomas Mann, der Untertitel da ist eigentlich extrem sprechend, weil er so alles ganz gut fasst auf der einen Seite. Also der Untertitel lautet artistisch interessante Dekadenz oder lebenswahrer kritischer Realismus. Und da weiß man schon sehr gut, wofür Lukács sich dann entscheidet. Ja. Und man kann diesen Vorwurf eigentlich sehr gut raushören. Also Kafka ist interessant, aber er ist eben artistisch interessante Dekadenz und nicht mehr. Er trägt halt zum Realismus nichts bei. Und bei diesem Realismus, das hattest du ja auch im Vorfeld jetzt nochmal rausgesucht, dass es darum geht, irgendwie wahrheitsgetreu und historisch konkret die Wirklichkeit darzustellen in ihrem revolutionären Potenzial. Und das heißt quasi an dieser Bestimmung, also das ist die Bestimmung, die 1934 der Verband der Sowjetschriftsteller festlegt, das ist quasi sozialistischer Realismus. Und dieser Forderung kommen halt Kafkas Texte nicht, überhaupt nicht nach. Also es ist halt weder, wird quasi eine wahrheitsgetreue, historisch konkrete Darstellung der Wirklichkeit vorgenommen, noch wird die in ihrer revolutionären Umgestaltbarkeit gefasst, sondern eigentlich als eine, die man nur erleiden kann, in der man irgendwie Ohnmacht und Hilflosigkeit unterworfen ist und nicht als revolutionäre Arbeiterklasse tätig werden kann.
Kafka, ein Gegenspieler des sozialistischen Realismus, ein beispielhaftes Exemplar eines abzulehnenden Formalismus. So ließe sich die offizielle realsozialistische Position zu Kafka zusammenfassen. Ein zentrales Anliegen der Kafka-Konferenz von 1963 in Lieblitze ist nun die Rehabilitierung von Franz Kafka. Es geht darum, Kafka im Rahmen einer marxistischen Literaturwissenschaft fruchtbar zu machen. Obwohl sich die Teilnehmer der Konferenz keineswegs im Urteil über Kafka einig sind, ist bereits der Umstand, dass diese Diskussion stattfinden kann, Anzeichen für eine Verschiebung.
Wichtig ist halt nur, dass der Ausgangspunkt die Tschechoslowakische Akademie der Wissenschaften ist und die Philosophische Fakultät der Prager Karls-Universität und der Tschechoslowakische Schriftstellerverband. Also man sieht irgendwie, das sind jetzt nicht mehr nur Einzelpersonen, sondern die haben es irgendwie geschafft, auch größere Institutionen mit ins Boot zu holen, um es jetzt irgendwie sehr bildlich zu fassen. Und dann als Teil zu den Teilnehmenden vielleicht so viel, es gab wohl 50 tschechoslowakische Wissenschaftlerinnen, SchriftstellerInnen und internationale Gäste, wobei man sagen muss, internationale Gäste insbesondere aus dem realsozialistischen Ausland. Und dann gibt es so ein paar Ausnahmen, wie Ernst Fischer aus Österreich oder Roger Garaudy aus Frankreich. Aber das ist schon eigentlich eine Veranstaltung des Ostblocks plus Jugoslawien. Ja, also und auch die externen Gäste aus dem kapitalistischen Ausland, das sind alles Kommunistinnen. Also, und das hat auch, wenn ich mich nicht täusche, hat es Ernst Fischer auch geprägt, dass man da als Genossin untereinander, miteinander gestritten hat.
Versuchen wir nicht gerade jetzt aus Texten Kafkas doch irgendetwas Revolutionäres herauszufinden? Das könnte man sagen, ist so eine Art untergründige Linie, die sich dann durch einige der Beiträge von Liplitze zieht, dass man Kafka gewissermaßen was Revolutionäres entwinden möchte. Ihm abgewinnen, dass er doch nicht nur die Hoffnungslosigkeit, nur den Pessimismus, nur das Stillstehen, nur das Leiden der Arbeiterklasse, sondern auch das Aufbegehren, sondern auch das eigene Schicksal in die Hände nehmen, dass das auch dargestellt sei. Und für die Zeitgenossen ist er, man könnte sagen, in bestimmtem Maße auch Vehikel, sich über Gesellschaftlichkeit zu verständigen, indem man zunächst über ein Drittes spricht, nämlich über einen literarischen Text. Und an dem dann bestimmte Kategorien in Anschlag bringt, die prominenteste Entfremdung. Und diskutiert, ob die auch für die sozialistische Welt gilt, für die Welt, die einen selber umgibt. Und daran dann, man könnte sagen, auch eine die West-Rezeption von Kafka nachholende Ost-Rezeption durchführt, die zugleich auch Gesellschaftskritik wird.
Und dann ist diese Konferenz durchaus ein Versuch quasi der demokratischen oder Demokratisierungstendenzen dieser Akteure irgendwie einerseits wissenschaftlich ein Thema zu setzen, quasi über Kafka zu sprechen und auf der anderen Seite natürlich auch einen politischen Punkt zu machen. Und ich glaube, da ist die Zentralfigur einer der Organisatoren, Eduard Goldstücker, indem man das so ein bisschen komprimiert findet, weil Goldstücker relativ früh in den 20er Jahren schon Teil der kommunistischen Bewegung ist, im weitesten Sinne, aber gleichzeitig halt auch einer jüdischen Organisation, Jugendorganisation. Und kurz nach dem Zweiten Weltkrieg wird er beispielsweise dann der erste Botschafter, erste tschechoslowakische Botschafter in Israel. Die Tschechoslowakei hatte auch eine ganz interessante Stellung, weil sie beispielsweise an Israel Waffen liefert und Kämpfer ausbildet, sogar aktiv. Und Goldstücker wird dann aber im Rahmen des Slansky-Prozesses, also das ist quasi das zentrale Ereignis in den 50er Jahren, quasi der Reststalinismus, der dann auch auftritt, die Repression, die man in der Tschechoslowakei hat, Anfang der 50er Jahre, dem fällt er mit zum Opfer, wird ins Arbeitslager, also erst ins Gefängnis und dann kommt er ins Arbeitslager, wird dann aber begnadigt und kommt an die Universität, an die Prager Universität zurück und an die Tschechoslowakische Akademie der Wissenschaften. Und das ist dann quasi Ende der 50er Jahre. Und da kann man eigentlich dann wieder so eine Art Liberalisierung sehen, würde ich sagen, zumindest in diesen intellektuellen Kreisen. Und das kulminiert meines Erachtens in dieser ersten Konferenz zu Kafka. Und auf die folgt ja dann 1965 eine Konferenz zur Prager deutschen Literatur. Und man sieht schon auch, dass der da politisch verschiedene Punkte machen will. Also er will quasi einerseits irgendwie die Diskussion für eine Kritik am Realsozialismus öffnen. Und andererseits beispielsweise ist auch in Goldstückers Beitrag auch das Jüdische von Franz Kafka ein wesentlicher Teil. Also das, was während der Konferenz zum Beispiel relativ wenig wieder aufgegriffen wird, ist für Goldstücker schon zentral für das Argument, was er machen will. Das ist auch ein Gedanke, der dann eben 1968 bei ihm wieder auftaucht, weil er dann einer der Akteure ist, der ganz offen in der Öffentlichkeit, erst in der wissenschaftlichen, dann in der breiteren Öffentlichkeit, den Antisemitismus in der Tschechoslowakei kritisiert. Da sieht man irgendwie so eine, wie sich verschiedene Linien da eigentlich bei ihm durchziehen, die meines Erachtens eben auch in der Konferenz eine zentrale Rolle spielen. Musik.
Auf der Kafka-Konferenz von 1963 standen durchaus unterschiedliche Kafka-Deutungen zur Diskussion. Während die sowjetischen Literaturwissenschaftler Leibnitz fernblieben, standen die Vertreter der DDR einer Rehabilitierung Kafkas eher kritisch gegenüber. Auch im Nachgang der Konferenz wurde in der DDR ausschließlich negativ über die Tagung berichtet. Ein Ansatz, Kafka in ein positives Licht zu stellen, bestand zunächst darin, seine Texte im Kontext der sozialen Verhältnisse seiner Gegenwart zu betrachten. Dafür steht der bereits erwähnte Eduard Goldstücker. Im Sammelband, der im Nachgang der Konferenz erschienen ist, schreibt er:
Die Spezifik der Prager deutschen Literatur ist eng verknüpft mit der Erkenntnis oder der Ahnung der Prager deutschen Schriftsteller, dass die Epoche des bürgerlichen Liberalismus sich unaufhaltsam ihrem Ende nähert. Wie wir wissen, löste der Übergang zum Imperialismus scharfe ideologische Kämpfe im bürgerlichen Lager selbst aus. Ein beträchtlicher Teil der bürgerlichen Intelligenz war nicht fähig oder nicht willens, das humanistische Geisteserbe, das wertvollste Vermächtnis der fortschrittlichen Entwicklungsphase ihrer Klasse, über Bord zu werfen und durch die antihumanistischen Prinzipien des Imperialismus zu ersetzen. Es ist deshalb in der gesamten bürgerlichen Welt von damals eine gesetzmäßige Erscheinung, dass gleichzeitig mit dem Aufstieg des Imperialismus viele bürgerliche Künstler sich gegen ihn zur Wehr setzen und die humanistische Tradition bewahren wollen.
Nach Goldstücker war die deutschsprachige Literatur in Prag am Anfang des 20. Jahrhunderts von einer dreifachen Isolation geprägt. Der Isolation der deutschen Minderheit, der Isolation des jüdischen Ghettos und der Isolation eines Bürgertums, das zunehmend seine Handlungsfähigkeit verliert. Gerade in dieser Isolation sei diese Literatur aber in der Lage gewesen, kommende Entwicklungen sensibel zu antizipieren und in der Literatur zu verarbeiten. Goldstücker schreibt weiter:
Das Ende des Kapitalismus, der freien Konkurrenz und auf ideologischer Ebene das Ende der bürgerlich-liberalen Illusionen hatten noch eine weitere, für die Entwicklung vor allem der Prager deutschen Literatur wichtige Auswirkung. Das Ende des Liberalismus bedeutete nämlich eine Gefährdung der gesamten bisherigen Lebensweise der Juden, denn der deutsche Imperialismus trat von Anfang an militant antisemitisch auf. Der unteren und mittleren jüdischen Schicht des Bürgertums musste sich der Eindruck aufdrängen, dass ihr Schicksal an das des Liberalismus gebunden sei. Nur wenn wir diesen Umstand berücksichtigen, können wir ganz verstehen, warum die Juden einen so aktiven Anteil an der spätbürgerlichen deutschen und vor allem der Prager deutschen Kultur aufzuweisen haben.
Es ging auf der Kafka-Konferenz aber nicht nur um eine literatursoziologische Einordnung Kafkas. Andere Beiträge haben versucht, den Gegensatz zwischen Kafka auf der einen Seite und dem Realismus auf der anderen Seite zurückzuweisen. Kafka könne in seiner pedantischen Treue zum Detail als eine Art erweiterter Realismus gelten, ein Realismus ohne Ufer. Demgegenüber wies der deutsche Theaterwissenschaftler Ernst Schumacher darauf hin, dass die zentrale Form in Kafkas Werk die Parabel gewesen sei. Kafka versuche, das Gewöhnliche so darzustellen, dass es als ungewöhnlich erscheint, womit er eine Parallele zum berühmten Verfremdungseffekt von Bertolt Brecht herstellt. In seinem Beitrag im Sammelband schreibt Schumann:
Kafka bevorzugt aber nicht die einfache, sondern die doppelte Verfremdung. Diese besteht darin, dass nicht so sehr ein Abbild, als vielmehr ein Sinnbild dieser Welt gegeben werden soll. Kafka geht nicht den Weg vom Besonderen zum Allgemeinen, sondern sucht das Allgemeine so abstrakt, so frei vom Besonderen wie möglich zu gestalten. Er schildert nicht einfach, was er sieht, sondern gestaltet das Gesehene so, dass von der Realität nur mehr das Symbol übrig bleibt. Er will das Wesen der Erscheinungen möglichst unmittelbar zur Anschauung bringen und schafft sich die adäquate Ausdrucksform, nämlich die gleichnishafte, die parabolische Erzählung. Die literarische Grundform Kafkas, auf die sich seine Werke reduzieren lassen, ist die Parabel.
Diejenigen Beiträge, die die Sprengkraft der Leibnitzer Kafka-Konferenz ausmachen, sind letztlich diejenigen, die versuchten, Kafka auf ihre eigene Gegenwart zu beziehen. In diesem Sinne äußerte sich etwa der tschechoslowakische KP-Politiker Jiří Hájek. Ein Zitat von ihm habt ihr ganz am Anfang der Sendung gehört. Hayek vertrat die Position, dass Kafka auch und gerade in einer sozialistischen Übergangsgesellschaft eine Aktualität habe. Denn auch und gerade im Ringen um die Vergesellschaftung der Produktionsmittel würden Konflikte, Rückschläge und Widersprüche auftreten. Und diese Widersprüche sind der Grund, so Hayek, warum sich die Menschen von sich und der Gesellschaft entfremdet fühlen. Auch im Sozialismus. In eine ähnliche Richtung ging der böhmisch-österreichische Schriftsteller Ernst Fischer. In seinem Beitrag heißt es:
Kafka ist ein Dichter, der uns alle angeht. Die Entfremdung des Menschen, die er mit maximaler Intensität dargestellt hat, erreicht in der kapitalistischen Welt ein schauerliches Ausmaß. Sie ist aber auch in der sozialistischen Welt keineswegs überwunden. Sie Schritt für Schritt zu überwinden, im Kampfe gegen Dogmatismus und Bürokratismus, für sozialistische Demokratie, Initiative und Verantwortung, ist ein langwieriger Prozess und eine große Aufgabe. Die Lektüre von Werken wie Der Prozess und Das Schloss ist geeignet, zur Lösung dieser Aufgabe beizutragen.
Mit dem eben Gehörten sind wir bei einer Kategorie angelangt, die zentral für die Kafka-Konferenz von 1963 war und die auch für die Nachwirkung dieses Ereignisses bestimmend war. Eine Kategorie, in der Literatur und Politik auf besondere Weise in eine Verbindung treten, die der Entfremdung.
Ich glaube, bei den Diskussionen um die Kategorie der Entfremdung im Werk von Franz Kafka ist es hilfreich, sich so zwei Komplexe vielleicht zu trennen. Das eine ist, man könnte es produktionsästhetisch nennen. Franz Kafka schreibt bis zu seinem Tod Texte und die können als Diagnosen seiner Gegenwart betrachtet werden, also als Diagnosen einer Welt bis 1924. Jetzt lesen Menschen in den 1960er Jahren Franz Kafkas Texte und sprechen darüber, dass dort Entfremdung dargestellt ist. Könnten also jetzt, man könnte sagen, Diagnosen nachvollziehen, die Franz Kafka über die Jahre bis 1924 angestellt hat, auf dem Wege literarischer Texte. Der Streitpunkt ist jetzt nun aber nicht nur festzustellen, dass dort Entfremdung dargestellt ist und damit spätbürgerliche Welt diagnostiziert ist, sondern dass diese Entfremdung, insofern sie jetzt literarisch aufgehoben ist, auch rezeptionsmäßig als Erkenntnismedium für die sozialistische Welt der 60er Jahre in Gebrauch genommen werden kann. Also Texte, die 40 Jahre zuvor geschrieben sind, werden gelesen als Texte, mit denen man etwas über die eigene Gegenwart erschließen kann. Das ist ja erstmal ein wunderbarer Effekt, wo man sagen kann, beeindruckend, wie das geht, dass dort jemand was aufschreibt an Bürokratieerfahrung, weil das sicherlich das Hauptschlagwort ist, mit dem sich irgendwie Erfahrungen verbinden. Und die scheint für die Menschen 1960 genauso zugänglich zu sein wie für die Menschen von 1918. Und die Frage ist nun, die Erfahrung würde wahrscheinlich niemand negieren, dass es auch sonderbare Bürokratieerfahrungen in der sozialistischen Welt gibt. Nur sie dann mit dem Schlagwort Entfremdung zu belegen und zu sagen, oh, da ist aber die Parallele, das ist eigentlich genau das Gleiche wie in der kapitalistischen Welt, das ist das Irritierende und auch im Nachgang der Rezeption der Konferenz auf Ablehnung, auf vehementen Widerspruch stoßende Moment.
Ich glaube, das muss man jeweils im konkreten Fall eigentlich prüfen, was diejenigen, die von Entfremdung sprechen, eigentlich meinen. Ich glaube, in dem Fall ist es häufig so, dass irgendwie, wenn es auf die realsozialistische Welt bezogen wird, der Terminus eigentlich in dem Sinne benutzt wird, dass man die Erfahrung einer übermächtigen Bürokratie macht. Das ist, glaube ich, die Übertragungsleistung, die da passiert. Also, dass man sagt, also jetzt ursprünglich spricht man ja eigentlich, also jetzt der Marx'sche Begriff bezieht sich ja nur auf entfremdete Arbeit. Und dann gibt es Anfang des 20. Jahrhunderts irgendwie eine Erweiterung dieses Begriffs. Und da spielt natürlich dann auch wieder Georg Lukács gesellschaftstheoretisch insofern eine Rolle, als dass man dann Geschichte und Klassenbewusstsein halt einen Verdinglichungsbegriff hat, der irgendwie da, wo es Schnittmengen gibt. Und in den literaturwissenschaftlichen Diskussionen scheint mir aber das teilweise wirklich bis ins Metaphorische hinein verwendet zu werden. Also dass man eigentlich wirklich versucht, mit Entfremdung Phänomene zu benennen, in denen uns Verhältnisse von Menschen als fremde Macht gegenübertreten. Also relativ breit gefasst, dass die eigentlich, kurz gesagt, irgendwie die Verhältnisse der Menschen keine menschlichen Verhältnisse sind, weil sie die Menschen beherrschen. Nur, dass diese Herrschaft, die dann da analysiert werden soll oder diagnostiziert werden soll, ja, unterschiedlich ist. Und da kommt dann, glaube ich, auch wieder die literaturwissenschaftliche Deutung ins Spiel, weil ich glaube, einig sind die meisten sich auf dieser Konferenz insofern, als dass sie sagen, an Kafkas Texten lässt sich Entfremdung ästhetisch erfahrbar machen, aber eine Entfremdung der spätkapitalistischen, der spätbürgerlichen Welt. Und dann taucht die Frage auf, gilt diese ästhetische Darstellung auch für eine sozialistische Gesellschaft? Und da ist die Übertragungsleistung, ja, okay, dann muss man das beispielsweise eben auf die Bürokratie beziehen, auf den bürokratischen Apparat, auf den Parteiapparat, auf bestimmte doktrinäre Systeme etc.
Personenkult.
Ja, genau. Letztlich Personenkult, das ist das Stichwort bei Goldstücke auch. Also der verhandelt dann, deutet das nur ganz grob an, spricht dann von Personenkult und sagt dann irgendwie, der Personenkult ist dafür verantwortlich, dass man Franz Kafka in unserer Welt nicht rezipiert hat, in unserem Teil der Welt. Und das ist natürlich irgendwie nur eine so eine, das ist ja eine Chiffre an der Stelle. Ja. Also das, da geht es natürlich nicht nur um Personenkult, sondern letztlich um die stalinistische Ausprägung des Realsozialismus.
Dass die Kategorie der Entfremdung im Jahr 1963 in der Tschechoslowakei diskutiert wird, ist deshalb bemerkenswert, weil zur gleichen Zeit auch in den westlichen Ländern innerhalb des Marxismus Strömungen stärker werden, für die Entfremdung und Verdinglichung im Zentrum der Gesellschaftskritik stehen. Dass die Kafka-Konferenz, also eine literaturwissenschaftliche Tagung, eine solche Beachtung fand, liegt aber auch an den Ereignissen in der Tschechoslowakei in den nachfolgenden Jahren. In der tschechoslowakischen Kultur setzte eine Art Tauwetter ein. Es konnte avantgardistische Musik aufgeführt werden. Im Film machte die tschechoslowakische neue Welle von sich reden. Wirtschaftliche Reformen zeigten eine Tendenz zur Dezentralisierung und kritische Intellektuelle konnten sich zunehmend in der Öffentlichkeit äußern.
An der Spitze der tschechoslowakischen KP konnte sich im Januar 1968 schließlich der Reformer Alexander Dubček durchsetzen. Im Laufe des Jahres wurden offiziell die Zensur abgeschafft, weitestgehende Versammlungs- und Reisefreiheit wieder eingeführt und Opfer des Stalinismus rehabilitiert. Ihrerseits wurde die neue Parteiführung von Bewegungen der Studierenden und Arbeiter unter Druck gesetzt und zu weiteren Reformen gedrängt. Doch diese Bestrebungen gingen der Führung in Moskau zu weit, die für sich beanspruchte, die Geschicke des gesamten Ostblocks zu bestimmen. Bekanntlich wurde der Prager Frühling von den Armeen der Warschauer Paktstaaten niedergeschlagen.
Der ostdeutsche Historiker Bernd Gerke war 1968 in Prag Augenzeuge. Und seit der Wende beschäftigt er sich mit der Geschichte der DDR und des Ostblocks, insbesondere mit der Linken und Arbeiteropposition. Er ordnet hier das Geschehen von Mitte der 1960er Jahre bis zum August 1968 in der Tschechoslowakei noch einmal ein. Ihm geht es auch zentral um das Verhältnis zwischen den Reformdebatten in der Tschechoslowakei und der Neuen Linken in Westeuropa.
Selbst wenn Teile dieser westdeutschen Neuen Linken und der radikalen Linken insbesondere kritisch vielen diesen Reformprozessen in Osteuropa gegenüberstehen, weil zum Beispiel sie haben gerade die neue Kritik an der Ware und Wertform entdeckt und diskutieren genau darüber, über die Wertform als die Wurzel allen Übels sozusagen. Das ist quasi der Diskurs der westlichen APO, insbesondere der Deutschen, aber nicht nur. Während dort auf einmal im Ostblock redet man darüber, wahre Geldbeziehungen zu verstärken. Da wird schon klar, welche Widersprüche zwischen Ost und West hier existieren. Das ist so eine Dimension, die ein bisschen erklärt, warum die nicht unbedingt zusammenfinden oder nur Teile davon zusammenfinden. Was sich aber dahinter verbirgt, ist, dass dennoch diese Entwicklung im Ostblock sich in den globalen Diskurs der Entstehung der Neuen Linken sehr wohl einfügt. Ich hatte vorhin ja erwähnt schon die Kafka-Konferenz von 1963, die nicht nur ein innertschechisches und innerostblock-Ereignis war, sondern jetzt über insbesondere Vertreter von Österreich, die da waren, vor allen Dingen Franz Marek und Ernst Fischer, ein wichtiger Intellektueller, mal Chefideologe der KP Österreichs, dann aber sozusagen Oberreformer. Und beide haben eine große Rolle für die Entstehung der westeuropäischen Neuen Linken. Die sind von Anfang an mit den tschechischen Debatten sehr eng vertraut im Bunde und so weiter und funktionieren als Scharnier in die westlichen KPs hinein und ihre neuen Diskurse, aber auch die neu entstehende APO und ähnliche Bewegungen neben der KP und außerhalb der KP. Also die Diskurse, um die es geht, das sind aber die der Entfremdung, die auch den Hintergrund bilden für viele westliche Entwicklungen. Ich nehme mal allein so einen KP-Dissidenten wie Henri Lefebvre, der zu allen möglichen wichtigen politischen oder soziologischen Fragen in der Folgezeit Bücher schreibt. Und das Nämliche findet in kürzester Zeit sozusagen bei den Intellektuellen der Tschechoslowakei statt. 1966 kriegt ein Stab von intellektuellen Wissenschaftlern der Akademie der Wissenschaft die Aufgabe, die sollen mal zusammentragen, was dann jetzt eigentlich die Aufgabe der Zeit ist für eine Reform. Hintergrund ist immer, dass an der Spitze der Partei steht immer noch ein Altstalinist, Antonin Nowotny. Und aus Moskau kommt der Druck zur Reform. Das ist die Konstellation. Und vor diesem Hintergrund versuchen die Intellektuellen mal aufzuschreiben, worum es jetzt eigentlich geht. Und was sie in dem dann veröffentlichten Buch zusammengetragen haben, durch ein großes Kollektiv sozusagen von tschechischen Wissenschaftlerinnen, das ist nahtlos anschließend an die Diskurse, die parallel im Westen geführt werden, ich sag mal in der Zukunftswissenschaft, in vielen anderen Bereichen. Und die Kernaussage ist, dass wir im Ostblock bisher die Produktivkräfte des Westens und die ganze Lebensweise kopiert haben, dass aber klarer alter marxistischer Gedanke sozusagen die Produktionsverhältnisse, doch die Entwicklungsrichtung der Produktivkräfte vorbestimmen. Das heißt, wir haben bisher bürgerliche Produktivkräfte kopiert, und das führt die Welt letztendlich in den Untergang und in eine zutiefst entfremdete Gesellschaft, die alle Lebensbereiche sozusagen, wo die Entfremdung alle Lebensbereiche erfasst. Die Produktion, die Arbeit, die Kunst, die Lebensweise mit der Trennung von Wohnen und von Produzieren und. Also das ist sozusagen der ganz große Aufriss, der dann verkürzt im westlichen und westdeutschen Sprachraum auch der Richter-Reporter ist, denn der Chef dieser Kommission heißt Radovan Richter. Und im Original heißt der Titel allerdings Zivilisation am Scheideweg. Das macht schon deutlich, dass es hier um mehr geht. Und in diesem Kontext ordnen sich letztendlich auch die Reformvorschläge von Leuten wie Ota Schick ein, der maßgebliche Vordenker der Wirtschaftsreform in der Tschechoslowakei ist, die immer, so wie andere Ökonomen, versuchen jetzt das extrem zentralistische Planungssystem zu ersetzen durch ein System, in dem quasi Produzenten auch im Eigeninteresse angehalten werden, um im gesellschaftlichen Interesse zu produzieren. Das ist sozusagen die Rubrik oder der Duktus, in dem Wirtschaftsreform gedacht wird. Was vorgeschlagen wird, ist, dass man eben diese zentralistische Befehlswirtschaft aufgibt, dass gesellschaftliche Rahmenplanung erfolgt, also von bis, ja, sozusagen mit Grenzwerten, dass man aber versucht, diese Ziele über indirekte und Programme über indirektes Steuern der Betriebe, zum Beispiel eben über die wahre Geldbeziehung, über die Beförderung durch Preise, durch Prämien und so weiter zu steuern. Das ist sehr vereinfacht. Die Vorstellung, das modifiziert sich im Laufe der Zeit noch. In der Anfangszeit allerdings sind diese Vorschläge so weit weg nicht von dem, was zum Beispiel auch in der DDR unter Ulbricht gedacht wird. Es sind eher technokratische Vorschläge von Ökonomen. Nur passiert aber Folgendes, dass nämlich mit der Übernahme der Funktion des Generalsekretärs in der KP durch Alexander Dubček, der im Dezember den Nowotny ablöst, auf einmal ein Radikalisierungsprozess einsetzt der gesamten Diskussion. Die Partei veröffentlicht am 2. April 1968 ein Aktionsprogramm der Kommunistischen Partei, in der sozusagen die gesamte Demokratisierung auf allen Lebensbereichen gefördert und gefordert wird. Sehr vereinfacht gesagt. Ja? In der Kultur, in der Politik. Die Leute, in der die Rolle der Partei neu bestimmt wird, die Partei soll nicht mehr befehlen und eine Diktatur ausüben, sondern sie soll sozusagen im Sinne Gramscis, sage ich das jetzt mal, denn die Gramsci-Diskussionen gibt es ja über die italienische KP im westlichen Marxismus seit dem Ende der 50er Jahre im Grunde genommen. Die ist Teil so einer Debatte. Sie muss zum kulturellen Hegemon werden, die Partei. Ja? Sie muss ideologisch führen, sie muss kulturell sozusagen die wichtigsten Fragen stellen und Lösungsvorschläge machen, aber sie soll nicht mehr diktieren. Das ist die Option. Und da springt der Funke im Nu aber auf die Bevölkerung über. Und dabei spielen nun die Gewerkschaften in der Tschechoslowakei eine enorme Rolle. Das ist etwas, was in den meisten Erzählungen über den Prager Frühling überhaupt nicht vorkommt. Da wird immer nur über die Parteireform an der Spitze geredet. Bestenfalls noch über eine Intellektuelle, das Manifest der 2000 Worte, was dann 68 entsteht, wo klar gesagt wird, wir brauchen eine Demokratisierung von unten und wir wollen nicht mehr nur im Rahmen dessen diskutieren, was die Partei uns vorgibt, sondern wir wollen selber bestimmen über uns. Sehr vereinfacht gesagt. Das passiert aber nicht nur bei Intellektuellen, sondern die Gewerkschaften machen einen Erneuerungsprozess durch. Innerhalb weniger Wochen wird der Funktionärskörper an der Spitze maßgeblich ausgetauscht. Die alten stalinistischen Säcke, die kommen weg und an die Spitze gelangt eine völlig neue, junge Generation. Und die Gewerkschaftszeitung wird zum Organ sozusagen der Demokratisierung für die einfachen Menschen, wird die zentrale Zeitung, wenn man so will, für die Reformdebatten in gewisser Hinsicht, wo sich eben auch Arbeiter aus den Betrieben beteiligen. Und in diesem Kontext entsteht nun nochmal eine Radikalisierung auch des Wirtschaftskonzeptes, weil aus den Betrieben heraus kommen jetzt Vorschläge, wir wollen selber die Betriebe nicht wieder nur im Rahmen von Partei steuert den Direktor, sondern wir wollen selber Einfluss auf die Betriebe nehmen. Und dazu muss man aber wissen, dass die Arbeiterklasse 1945 eine enorme Macht in der Tschechoslowakei hatte. Sie hat praktisch, als die Nazis vertrieben worden sind, alle großen Betriebe der Kontrolle der Betriebsausschüsse unterworfen, hatten dort quasi das Sagen in den Betrieben. Und das ist in etwa eben auch die Vorstellung, die sie haben, 68, wo die Betriebsausschüsse entscheiden sollen, maßgeblich, wie sich die Betriebe entwickeln. Also so ein Konzept, was da einerseits sagt, die Gewerkschaften sollen die, ich sag mal, Konsuminteressen der Arbeiter vertreten, aber die Betriebsausschüsse, die sollen die Produzenteninteressen der Arbeiter vertreten. Also wir wählen jetzt sozusagen unsere Leitung selber im Betrieb. Und dieser Radikalisierungsprozess, der von unten einsetzt, der verändert nochmal das Konzept dieser technokratischen Reformer, die quasi ja in den ökonomischen Apparaten des Staates und der Partei vorher gehockt haben. Dadurch kriegt das Ganze nochmal einen totalen Demokratisierungsschub von unten. Und das ist eine Geschichte, ja, die kommt nicht zu Ende, weil die Sowjets eben einmarschieren. Die Wahrscheinlichkeit, dass es in diese Richtung gegangen wäre, die ist sehr hoch. Im August soll nämlich der außerordentliche Parteitag der Kommunistischen Partei stattfinden, wo der das alles absegnen soll. Und genau einen Tag vorher oder zwei Tage vorher marschieren die Sowjets ein, um genau das zu verhindern.
Im Nachhinein haben sowohl Befürworter als auch Gegner des Prager Frühlings eine Verbindungslinie zwischen Lipnice 1963 und Prag 1968 gezogen. Auch wenn dieses Linienziehen zu einer Mythenbildung rund um die Kafka-Konferenz geführt hat, es gibt diese Verbindungen.
Ich würde sagen, die wichtigste Verbindungslinie zwischen Lipnice 63 und dann dem Prager Frühling 68 sind die personellen Überschneidungen. Also, dass jemand wie Eduard Goldstücker eben diese Konferenz organisiert und dann 68 schon auch eine wichtige Figur ist. Das ist, glaube ich, jetzt unmittelbar quasi was Handfestes, was man als Verbindungslinie angeben kann. Andererseits eben würde ich es schon stark machen, obwohl ich auch damit vorsichtig wäre, das irgendwie zu überschätzen, dass es da natürlich auch inhaltliche Zusammenhänge gibt. Also ich würde auch sagen, dass diese Diagnose oder diese Thematik, die 63 bei der Konferenz auftaucht, nämlich wir diskutieren irgendwie ja letztlich, wenn auch nicht immer ganz ausgesprochen, die Defizite dieser sozialistischen Gesellschaft, dass das natürlich ein Gedanke ist, der irgendwie die Ereignisse 68, die politischen Ereignisse 68 ein Stück weit vorwegnimmt oder auch vorbereitet. Also das zum Beispiel fand ich es irgendwie sehr bemerkenswert. Das war mir vorher auch nicht klar, dass um diese Konferenz eigentlich ein sehr großes kulturelles Programm vorbereitet wurde und dass man quasi unterschiedliche Städte in Prag und so weiter besucht hat und unter anderem eben das Lokal Prager Frühling. Und das heißt auch, hier ist quasi auch wieder so, es gibt einen gewissen Rahmen und Vorstellung, was man bei dieser Konferenz machen sollte. Nämlich, wir diskutieren eigentlich nämlich nicht nur literaturtheoretische Fragen, sondern irgendwie gehört da noch ein soziales Umfeld und so weiter dazu. Und das wurde dann in der Rezeption, dieses Schlagwort wurde in der Rezeption auch aufgenommen. Also es ist dann quasi vom Prager Frühling in Bezug auf die Konferenz gesprochen wurde.
Stichwort Prager Frühling wird Aufsatztitel einer der ersten Rezensionen der Konferenz. Roger Garaudy, wenige Monate später, veröffentlichte einen Text in einer französischen Literaturzeitschrift mit dem Titel Kafka und der Prager Frühling. Und für ihn ist das nicht nur das Lokal in Prag, sondern der Beginn eines Erwachens eines marxistischen, neuen marxistischen Denkens. Also er liest als Selbstwahrnehmung die Konferenz als einen Meilenstein der Erneuerung der innermarxistischen Diskussion und erfährt dann prompt wenige Monate später vehementen Widerspruch aus der DDR. Alfred Kurella macht sich dann mehr als lustig über ihn mit einem Titel Der Frühling, die Schwalben und Franz Kafka, wo er dann sozusagen diese euphorische, optimistische Selbstwahrnehmung Garaudys, einer der Mitinitiatoren der Konferenz, polemisch ausstellt als Selbstüberschätzung und als auch Überschätzung der politischen, diagnostischen Fähigkeit von literarischen Texten. Und damit ist aber zumindest angezeigt, dass in der zeitgenössischen Wahrnehmung schon ja aufkommt, dass man es als Anfangspunkt einer Reformbewegung begreift. Also man könnte sagen, sicherlich überschätzend, aber zumindest personelle Kontinuitäten und gedankliche Kontinuitäten sind da. Wie weit das dann reicht, um die Massen auf den Straßen zu ergreifen, die dann im August 1968 demonstrieren, da ist dann sicherlich die Vermittlungsleistung sehr kleinschrittig nachzuziehen und vielleicht auch gar nicht immer so linear möglich. Aber als Schaffung eines Resonanzraums, in dem überhaupt bestimmte Dinge mal auf den Tisch kommen, als Wörter angeboten werden, mit denen man sich verständigen kann, als vielleicht auch Streitpunkte deutlich machen, dass man streiten kann darüber, ob Texte veröffentlicht werden, dass es deutlich wird, dass hier Lücken bestehen, dass Kategorien angeboten werden, mit denen man Erfahrungen artikulieren kann, schlagwortartig. Und schlagwortartig ist, glaube ich, hier immer, also ich verwende das oft, das Wort, aber ich glaube, das ist ganz wichtig, weil es nie begrifflich bis zu Ende gearbeitet ist, sondern das sind vielfach Vokabeln, die einfach in den Raum geworfen werden und dann assoziiert jeder etwas damit. Und damit sind sie aber auch anschlussfähig.
Thank you.
Eduard Goldstücker, einer der maßgeblichen Initiatoren der Kafka-Konferenz in Lipice, musste die Tschechoslowakei nach dem Einmarsch der Truppen des Warschauer Paktes verlassen. Er und seine Mitstreiter wurden aus der KP ausgeschlossen und in einer Pressekampagne verunglimpft. 1974 wurde Goldstücker ausgebürgert. Diese Kampagne war auch antisemitisch gefärbt. Für den Prager Frühling, diesen konterrevolutionären Ausbruch, wurden vermeintlich jüdische und zionistische Strippenzieher verantwortlich gemacht, zu denen auch und gerade Eduard Goldstücker gezählt wurde.
Goldstücker konnte erst nach dem Zusammenbruch des Ostblocks nach Prag zurückkehren. Er blieb Zeit seines Lebens überzeugter Sozialist. Er kritisierte die politischen Transformationen in den 1990er Jahren und legte sich mit dem postsozialistischen Establishment an. Er starb im Jahr 2000 in Prag.
Wie in vielen Folgen der Sendereihe Wutpilgerstreifzüge muss auch an dieser Stelle gesagt werden, der Gegenstand konnte hier nicht annähernd erschöpfend behandelt werden. Manche Aspekte konnten nur angedeutet werden, viele Fragen müssen offen bleiben. Inwiefern wurden in Lipice tatsächlich tragbare Kafka-Deutungen entwickelt? Handelt es sich vielleicht doch um politische Deutungen, die an Kafka herangetragen wurden, anstatt sie aus dem Text selbst zu entwickeln? Welche genauen Verbindungslinien gab es zwischen der Kafka-Konferenz und dem Prager Frühling? Und welche personellen Verstrickungen gab es zwischen der Kafka-Konferenz und dem System des Stalinismus? Schließlich, was bleibt heute von der Kafka-Konferenz?
Eins sollte deutlich geworden sein. Im Jahr 1963 wurde in Lipice etwas begonnen. Dass es im August 1968 beendet wurde, ist fatal. Die Auseinandersetzung mit der Kafka-Konferenz kann etwas beitragen zu einer Aufarbeitung des Stalinismus und zur Erinnerung an eine dissident-marxistische Kritik des Stalinismus. Diese Konferenz steht für eine Tendenz, die Teil eines alternativen Geschichtsverlaufs hätte sein können. Vielleicht verhilft die Auseinandersetzung mit der Kafka-Konferenz heute dazu, das Verhältnis von Kunst und Politik denken zu lernen. Oder auch zu einem anderen Zugang zum Werk von Franz Kafka. Der soll an anderer Stelle eigenständig behandelt werden.
Ihr habt eine Ausgabe der Sendereihe Wutpilgerstreifzüge von Lilly Helmbert und Lukas Hohlfeld gehört. Zu Wort kamen Frieda Stange und Maximilian Huschke, die wir gemeinsam interviewt haben. Unter wutpilger.org findet ihr Literaturtipps zum Weiterlesen. Außerdem stehen diese und andere Ausgaben von Wutpilgerstreifzüge dort zum Nachhören zur Verfügung.
Am Mikrofon verabschieden sich Lilly und Lukas.
Wutpilger Streifzüge.
Zácpa svou hroznou